Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Inka. Liebe Inka, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Du hast vor nicht allzu langer Zeit die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten. Wurde denn das im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung festgestellt oder gab es Auffälligkeiten, ja, wie Schmerzen, Blutungen oder sowas?
Nein, das war tatsächlich keine Routineuntersuchung. Und zwar ist mir selber, sind selber ein paar Sachen aufgefallen, die ich aber natürlich nicht auf Gebärmutterhalskrebs zurückgeführt habe. Man muss dazu sagen, ich habe eine Vorerkrankung, eine chronische. Ich habe Morbus Crohn und ich dachte, dass ich eben einfach Verwachsungen im Bauchraum habe. Das hatte ich schon einmal und dass daher meine Schmerzen herrühren und dass ich ein bisschen, also ich hatte ein wenig Zwischenblutungen. Das kennt aber jede Frau und ich habe das auch dort zurückgeführt auf die östrogenfreie Pille, die ich noch während der Stillzeit von meinem Sohn genommen habe, obwohl ich ihn schon lange nicht mehr gestillt habe. Mhm. Genau, und dann bin ich daraufhin einfach ein bisschen früher zu meiner Frauenärztin gegangen, als eigentlich vorgesehen war. Ich glaube, 8 Wochen früher hatte ich dann einen Termin gemacht und die hat dann geschaut und hat aber auch noch nichts gesehen.
Mhm. Wie alt warst du denn da?
34, bin ja immer noch 34, war eine Woche nach meinem Geburtstag. Als das alles entdeckt wurde. Davor, diese ganzen Untersuchungen, das war alles im April. Mhm. Genau, da hatte ich dann den Termin. Die Ärztin hat geschaut und hat dann gesagt, okay, aufgrund der Schwangerschaften, die so kurzfristig hintereinander waren, sind die Schleimhäute der Gebärmutter etwas herausgewachsen. Das passiert manchmal. Und dass ich mir das weglasern lassen soll und wir gleichzeitig eine Spirale setzen lassen. Und das hat eben ein Kollege von ihr gemacht, ambulant, aber ich habe dabei geschlafen und auch nichts mitbekommen.
Okay, also du hast deine Diagnose im letzten Jahr bekommen, also letztes Jahr im April, richtig?
Mhm. Nee, am 4.6.
Am 4.6. im Juni, okay.
Genau.
Und du hast aber also auch noch kleine Kinder, ne? Das heißt, die Schwangerschaft ist ja noch nicht ganz so lange her gewesen.
Zum damaligen Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekommen habe, da war mein Sohn 2,5 Jahre alt. Und dementsprechend war die Schwangerschaft auch erst 2,5 Jahre her, genau.
Mhm. Und du hast aber eben erzählt, dass du Schmerzen hattest. Also wie kann man sich das vorstellen? So Regelschmerzen oder wie war das?
Nein. Also ich hatte in den letzten 6 Monaten vor der Diagnose 2 oder 3 Mal war das so heftige Bauchschmerzen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Dann habe ich mir eine Tablette, also habe ich ganz normal Schmerzmittel genommen, habe mich ins Bett gelegt. Und lag 1,5 Stunden und dann ging es wieder. Mhm. Genau. Und das waren aber so heftige Schmerzen, dass ich wirklich kaum laufen und kaum atmen konnte.
Und das kanntest du von vorher nicht?
Doch, ich hatte tatsächlich ähnliche Schmerzen auch schon vom Morbus Crohn her. Und deswegen habe ich das einfach falsch interpretiert. Mhm. Was noch so, was mir natürlich aufgefallen ist, ich war unglaublich müde und ab einem gewissen Zeitpunkt am Tag auch gar nicht mehr aufnahmefähig. Ich habe aber dann immer gesagt, welche Mutter ist nicht abends total müde und mit Kindern, die zu dem Zeitpunkt 2,5 und 4,5 waren und habe das einfach darauf projiziert. Ne? Also,
Naja, du hast ja wahrscheinlich auch mit deiner Vorerkrankung genug zu tun, ne? Das ist ja, das beeinflusst ja wahrscheinlich auch den Alltag so ein bisschen, ne? Und dann hat man irgendwie darauf den Fokus oder schiebt ja wahrscheinlich automatisch schon alles irgendwie darauf, ne?
Ja, genau. Also es gab für mich halt immer irgendwelche Erklärungen.
Ja. Und dann bist du aber 8 Wochen vorher zum Arzt gegangen, 8 Wochen vor deinem regulären Termin.
Genau. Dann hatte ich mir einfach schon früher einen Termin gemacht bei der Frauenärztin und habe dann mich untersuchen lassen, habe ihr dann von meinen Beschwerden erzählt und dann hat sie auch gesagt, sie denkt auch, dass die Pille einfach nicht mehr bei mir, nur dass wir einfach umschwenken müssen, dass die jetzt einfach ausgereizt ist und hat mir dann die Spirale ans Herz gelegt und ich habe mich dann dazu entschieden, das machen zu lassen. Und sie hatte ja schon gesagt, ne, ich habe bei dieser Untersuchung aufgrund dieser Schleimhäute, die dann von der Gebärmutter nach draußen gekommen sind, auch sehr geblutet. Und sie hat gesagt, ihr wäre es am liebsten, wenn ich zu einem Kollegen gehe, der mich dann schlafend legt. Und das ist ein kleiner Routineeingriff, der dauert 20 Minuten, der lasert das weg, setzt die Spirale und dann kann ich wieder nach Hause gehen und gut ist. Ne? Dann wäre das so ein sauberer Abschluss. Genau. Und dann ist eben, das war dann im 23. Mai hatte ich diesen Eingriff und der war auch ganz unkompliziert. Der Arzt ist danach zu mir gekommen, hat gesagt, das ist alles völlig unauffällig, Spirale sitzt. Das Einzige war, dass er mich ganz spontan ausgeschabt hat. Das hat er so für sich entschieden, einfach damit ich dann in 10 Jahren nicht kommen muss, um dann eben nochmal ausgeschabt zu werden. Das konnte er eben jetzt alles in einem Eingriff machen.
Warum überhaupt die Ausschabung? Wegen dieser Schleimhäute?
Also das war ja weggelasert worden, die Schleimhäute. Er hat gesagt, es sah so ein bisschen zerklüftet aus und durch die Schwangerschaften einfach, damit ich so wieder auf einem guten Ist-Zustand bin, hat er das ganz spontan entschieden. Und am Ende hat mir das ja auch das Leben gerettet, ne, diese Ausschabung, weil das hat am Ende die Krebszellen ja nachgewiesen.
Ach, okay, also das, was er, das Gewebe quasi, was er entfernt hat, das hat er danach auch ins Labor geschickt.
Genau, genau. Und dann war erstmal alles für mich in Ordnung. Ich hatte montags auch noch eine Schulung von der Arbeit und dienstags dann den 4.6. war das eben diese Untersuchung, damit die Gynäkologin auch nochmal schaut, wie sitzt die Spirale, wie sind die Wunden verheilt, die bei der Laserung entstanden sind. Genau, und dann war ich am 4.6. dort. Und meine Gynäkologin hat schon alles untersucht, hat auch gesagt, dass die Spirale on point sitzt, dass das toll gemacht ist, dass das Gelaserte auch super aussieht. Ja, und dann haben wir uns noch hingesetzt und ein bisschen uns verquatscht. Und dann sagt sie, der Arzt hat tatsächlich an dem heutigen Tag etwas zugefaxt. Das werden meine Ergebnisse sein. Und er hätte auch heute Morgen, meine ich, angerufen. Ich hol mal das rein. Ja, und dann hat sie dieses, ja, einen ganz normalen Brief gehabt, also ne, einen Arztbrief quasi. Und ich habe dann, also sie hat sich hingesetzt und hat dann gelesen und ist immer ruhiger geworden. Und ich habe auf dieses Blatt geschielt und da sind mir zwei Worte entgegengesprungen, hochgradig positiv. Und ich saß dann da und habe überlegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Ich merke, dass sie immer ruhiger wird und ich glaube, also ihr ist das vielleicht gar nicht bewusst gewesen, aber meine Gynäkologin hat dann selber Tränen in den Augen gehabt und dann wusste ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Dann hat sie zu mir gesagt, es tut mir jetzt leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber das Ergebnis ist positiv. Das ist mir noch nie passiert, ich bin noch nie so unvorbereitet reingegangen und hat dann da ganz viel gestammelt und dann habe ich gemeint, was bedeutet das? Und dann sagt sie zu mir, Sie haben bösartige Zellen. Dann habe ich gefragt, habe ich Krebs? Und dann hat sie ja gesagt. Und dann habe ich wirklich 3-4 Atemzüge keine Luft gekriegt, weil das ja plötzlich gekommen ist. Es ist nichts gesehen worden. Wir haben, klar, sie hatte irgendwie doch ein doofes Gefühl, weil sie mich ja am Ende dorthin geschickt hat. Und das sind Sachen, die hätte sie ja auch selber machen können und mich gar nicht schlafend legen brauchen. Ne? Also irgendwas hat, das Bauchgefühl hat dann doch irgendwas ausgelöst bei ihr. Und dann ging der ganze Trubel los. Ne? Ich geweint ohne Ende erstmal, alles rausgelassen, habe meinen Mann angerufen, dass er kommen muss. Der war natürlich auch, der saß an der Arbeit und ich habe zu ihm gesagt, du musst kommen. Und dann sagt er, hä, wieso? Und ich so, komm jetzt bitte einfach zu meiner Gynäkologin. Und er so, warum? Und dann habe ich ihm einfach an dem Telefonat an den Kopf geworfen, ich habe Krebs. Oh. Ja. Wir wussten auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, wo. Gebärmutterkörper, Gebärmutterhals. Wir wussten gar nicht, was los ist.
Ja. Du warst bei der Untersuchung bei dem Arzt. Also ich frage nur noch mal nach, dass ich das richtig verstehe. Mhm. Deine Frauenärztin hätte die Spirale auch selber setzen können, aber sie hat dich zu den Kollegen geschickt und der hat, also ist das üblich, dass dann das ausgeschabte Gewebe ins Labor geschickt wird oder meinst du jetzt im Nachhinein, haben die möglicherweise schon was vermutet?
Der hat auch nichts vermutet, aber ich denke auch, er hat irgendwie, irgendwas hat ihm doch nicht gepasst, schätze ich. Das sind ja manchmal einfach nur diese Erfahrungen und ein Bauchgefühl, was man nicht erklären kann. Und ich schätze, meine beiden Ärzte hatten in diesem Augenblick jeder für sich irgendwie ein Bauchgefühl. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, hätte er es gar nicht unbedingt einschicken brauchen. Genauso wie er diese Ausschabung nicht unbedingt hätte ausführen müssen. Und er hat sich aber jedes Mal dafür entschieden, wofür ich da sehr dankbar bin.
Ja.
Weil wir hätten es Monate später erst mitbekommen und dann wäre es auch zu spät gewesen.
Ja.
Na, dann wäre es überall im Körper.
Och Gott. Oh ja, also das ist ja sicherlich ein totaler Schock, wenn man da sitzt und man bespricht, oh ja, ist alles gut, die Spirale sitzt super, du fühlst dich ja auch gut. Und dann so eine Diagnose.
Ja.
Dein Mann hat dich dann dort abgeholt.
Genau, mein Mann ist dann gekommen, wir saßen dort zusammen. In der Zeit hat meine Gynäkologin auch im Labor angerufen, hat gefragt, ob die nicht zufällig das verwechselt haben, hat mit dem Arzt, der mich ausgeschabt hat und die Spirale gesetzt hat, auch telefoniert, beziehungsweise hat sie da um Rückruf gebeten, der war da selber und hat rumtelefoniert und sie ist dann zu mir und meinem Mann reingekommen. Und hat gesagt, sie ist gerade am Klären. Wir haben jetzt noch gar keinen Fahrplan aufgestellt. Sie würde mir aber 2 Krankenhäuser empfehlen. Und dann hat sie mir beide genannt. Und dann habe ich sofort aus dem Bauch heraus entschieden, welches ich möchte, weil ich von dem anderen, mit dem anderen hatte ich schon schlechte Erfahrungen gemacht in meiner ersten Schwangerschaft. Und da war von vornherein klar, welches Krankenhaus ich wähle. Mhm. Das war auch am Ende das, was der Arzt, der mich ausgeschabt hat, auch empfohlen hat. Also unabhängig voneinander haben beide Ärzte mir dieses Krankenhaus nahegelegt und die hatten auch sofort für mich am nächsten Tag um 8 Uhr einen Termin dort gemacht.
Oh, ja, gut.
Ja. Das heißt also zwischen der Befundmitteilung und dann dem ersten Krankenhaus Kontakt haben keine 24 Stunden gelegen.
Ja, das ist ja wahrscheinlich für dich auch viel, viel besser gewesen, als wenn du jetzt da mit dieser Diagnose und deinen Gedanken noch tagelang in der Luft hängst, ne?
Ja, definitiv.
Wie ging das weiter?
Ja, dann haben wir uns zu Hause überlegt, also eigentlich schon auf dem Heimweg, wie ich damit umgehe, mein Mann und ich. Und für mich war klar, ich gehe damit ganz offen um. Und als wir hier zu Hause waren, hatten wir dann auch schon im Auto besprochen, wie wir das am nächsten Tag machen, ob er mitkommt zu der Untersuchung oder wie das ist. Es ist aber auch so, dass wir ja 2 Kinder haben. Und wir haben uns dann entschieden dafür, dass er hier die Stellung hält am nächsten Tag und einfach den Alltag für sie gestalten wird. Und ich meine Tante und meinen Onkel anrufe und die mich begleiten werden ins Krankenhaus. Ja, man muss dazu sagen, unsere Familien wohnen 300 Kilometer weit weg, außer meine Tante und mein Onkel. Die sind hier direkt in der Nähe bei uns. Genau, und dann habe ich angefangen, erst meine Mutter anzurufen und ihr das zu sagen. Ja, und dann meine Tante und mein Onkel. Genau.
Gibt es denn in deiner Familie schon andere Krebsfälle?
Nein, ich bin die Erste.
Ach Gott. Ja.
Es war natürlich auch deswegen erstmal ein Schock, weil wir damit eigentlich wenig Berührungspunkte haben und aus meiner Kernfamilie aus, ich sag mal, Großeltern und so nichts bekannt war.
Wie ging das weiter? Du bist am nächsten Morgen also mit deiner Tante und deinem Onkel in die Klinik gefahren.
Genau, wir sind in die Klinik gefahren und die waren da alle so nett. Es war auch jeder irgendwie informiert, dass ich komme, das habe ich gemerkt. Und ich saß dann im Wartezimmer mit meiner Tante und mit meinem Onkel und das ist sehr so offen, das Wartezimmer. Und ich habe dann nur gehört, wie dann Ärzte sich um die Ecke quasi in einem anderen Zimmer unterhalten haben. Ich schätze, dass die gerade am Rauslaufen waren. Und dann habe ich nur gehört, wie sie gesagt haben, die ist ja noch so jung, die lassen wir auf gar keinen Fall warten, oh mein Gott. Und dann wusste ich, okay, die reden über mich. Und dann war es auch wirklich so, dass ich direkt von einer Assistenzärztin aufgerufen wurde. Die hat mit mir erstmal alles besprochen und hat gesagt, dass gleich eine Chefärztin kommt, die mir die Untersuchung macht. Sie wird auch anwesend sein. Die hat erstmal mit mir alles besprochen, auch ob ich geimpft bin und ne, alles so abgeklappert wegen meiner Vorerkrankung, welche Medikamente ich aktuell nehme. Genau, und dann kam auch recht schnell die Chefärztin, wurde ich nochmal gynäkologisch untersucht mit dem Ultraschallgerät. Und jede Frau, die schwanger war, kennt das. Man kann ja das Ultraschallgerät umswitchen, sodass man quasi die Durchblutungen sieht. Und das wurde bei mir gemacht und da war eben ein Areal, was mehr durchblutet war als die anderen. Und das war im Gebärmutterhals. Also wussten wir ab dem Zeitpunkt, es ist Gebärmutterhalskrebs und nicht Gebärmutterkörperkrebs. Mhm. Und der hing direkt unter der Gebärmutter dran. Das ist wohl sehr selten dort. Und genau, es wurde auf 3,5 bis 3,8 Zentimeter geschätzt.
Oh, das hört sich schon sehr groß an, oder?
Das war mir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig bewusst, wie groß das wirklich war ist. Was das bedeutet, war mir erst bewusst geworden, als ich ein, zwei Tage später mit einer Freundin telefoniert habe und die mich gefragt hat, wie groß es ist. Und die ist Krankenschwester. Und ich dann gesagt habe 3,5 bis 3,8 und dann sagt sie Millimeter und ich so nein, Zentimeter. Und dann war sie ganz ruhig geworden und dann habe ich gemerkt, oh, okay, das ist riesig. Ja, und es ist halt so gewesen, bei dieser Untersuchung im Krankenhaus kam dann auch wirklich der Chef der Gynäkologie, ich glaube, das ist dann der Oberarzt, der kam persönlich rein, hat gemeint zu mir, ich wollte mich bei Ihnen vorstellen, ich bin der und der, ich bin am Freitag nicht da, Sie werden am Freitag MRT und CT haben. Das waren ja nur 3 Tage später, das, wir reden davon, ne? 4.6. Diagnose, 5.6. Krankenhaus, die Untersuchung und 7.6. hatte ich dann wirklich MRT und CT auch schon direkt. An dem Tag bin ich nicht da. Ich möchte aber, dass Sie wissen, dass ich der Arzt bin, der mit Ihnen alles macht, zusammen mit Ihrer Chefärztin, mit der Chefärztin hier. Und ich werde Ihr Ansprechpartner sein. Wir werden hier mit Ihnen alles durchstehen und das schaffen Sie.
Ja, das hört sich sehr empathisch an.
Ja, ja. Genau. Das war es auch, ja. Genau, und dann ging das so seinen Lauf. Dann hatte ich Freitag das MRT und das CT. Und da wurde die Größe einfach bestätigt, also 3,8 Zentimeter wurde da dann bestätigt. Mir wurde dann mitgeteilt an dem Freitag, also die Ärzte waren wirklich runter zur Radiologie gegangen, haben das Ergebnis sich dort mitteilen lassen, die Bilder sich zeigen lassen und sind direkt zu mir hoch in die Untersuchung gegangen und haben in das Gespräch und haben dann nochmal gesagt, so, die Reise wird jetzt so aussehen, dass wir übers Wochenende besprechen, welche OPs wir absagen müssen für Sie, damit Sie operiert werden können. Es werden definitiv 2 OPs gemacht und danach werden wir, weil 4 Wochen sind zu spät für Sie. Wir haben den nächsten Termin, den regulären OP-Termin, ersten 4 Wochen frei und das ist definitiv zu spät. Ja, und dann bin ich mit dieser Aussage nach Hause. Einmal erleichtert, weil ich wusste, es gab keine Metastasen. Da waren wir dann erstmal so ein bisschen euphorisch, ne, weil wir wussten, okay, es hat zumindest noch nicht so gestreut, dass es Metastasen gab. Aber ob es in die Lymphbahn gestreut hatte, das wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht.
Warum haben die Ärzte gleich gesagt, dass du 2 OPs brauchen wirst?
Weil sie haben zu mir gesagt, in der ersten OP werden die Lymphknoten im unteren Bauchbereich komplett entfernt. Und in der zweiten OP, das kommt darauf an, wie das Ergebnis dieser ersten OP ist, werden dann entweder weitere Lymphknoten um die Bauchaorta entfernt oder es wird eine Wertheim-Meix-OP gemacht. Diese Wertheim-OP bedeutet eben diese Total-OP.
Das heißt, die Gebärmutter wird entfernt oder was heißt diese Total?
Naja, die Gebärmutter, das ist ja im Prinzip, wie ich jetzt gelernt habe, nichts, sondern diese Wertheim-OP beinhaltet Gebärmutter, Gebärmutterhals. Bei mir waren es auch die Eierstöcke, weil wir freitags auch schon wussten, dass er hormonabhängig war, der Tumor und HP16 ausgelöst, also HPV. Genau, das konnten die mir Freitag auch schon alles mitteilen. Genau, und dann haben sie zu mir gesagt, falls es dann gestreut hätte, na, also das kam eben drauf an, nicht.
Also ist quasi die erste OP erstmal, um zu gucken, wie schlimm ist es?
Ja.
Und die zweite OP, um dann danach entsprechend das zu entfernen.
Okay. Ja, genau. Mhm. Genau. Okay. Und dann haben wir am Wochenende halt eben natürlich nichts gehört. Die mussten sich auch beraten. Mhm. Und am 10. Juni, also an dem Montag, habe ich dann auch einen Anruf bekommen, dass die erste OP am 14. ist, also an dem Freitag, und am 19. die zweite OP sein wird.
Also alles total schnell aufeinander.
Ja, genau. Wenn man sich überlegt, dass ich am 4.6. die Diagnose hatte und am 14.6. die erste OP und in der Zeit Wahnsinn. Ja alles passiert ist, ja, da haben wirklich viele für mich gekämpft.
Ja. Waren denn Lymphknoten betroffen? Also musste dann tatsächlich... Okay.
Nein. Es war halt auch ein Krimi, ne? Also ich bin freitags, dann hatte ich die erste OP. Ich muss auch sagen, also das ganze Team im Krankenhaus war so toll, ne? Also wirklich sehr, sehr gut. Auch die wirklich im OP selber, die, ich habe mich da richtig gut aufgehoben gefühlt. Die haben mich da echt bestärkt an allem. Ja. Und genau, und dann war ich übers Wochenende im Krankenhaus. Und ich wusste dann, dass ich Mittwoch eben die zweite OP hatte. Also ich bin dann auch bis da natürlich im Krankenhaus geblieben. Und dann haben sie zu mir gesagt, dass wir an dem Mittwoch, an dem 19. erst erfahren werden wahrscheinlich, wie das Ergebnis der Lymphknotenentnahme war. Ja, mir sind insgesamt 21 Lymphknoten entfernt worden. Das ist auch sehr viel. Es bedeutet auch, dass ich mein Leben lang zweimal die Woche Lymphdrainage benötige, dass ich eine Kompressionsstrumpfhose tragen muss täglich. Genau, also auch diese erste OP hat schon ja einfach sehr einschneidende Folgen.
Bleibende Schäden hinterlassen.
Genau.
Ja.
Genau, und dann ging das so weiter, dass ich dann im Krankenhaus gelegen bin und am 19.06. sollte ich dann morgen um 8 Uhr die erste sein, die operiert wurde. Für die OP waren, ich meine, 5 Stunden angesetzt worden. Und dann war es aber so, dass wir morgens um 8 Uhr noch kein Ergebnis vom Pathologen hatten. Das Ergebnis hatten wir auch um 9 Uhr nicht und um 10 Uhr nicht. Und um 20 nach 11 ist dann endlich der Chef selber gekommen zu mir ins Zimmer, hat gemeint, wir haben jetzt das Ergebnis. Es ist nichts befallen, Gott sei Dank. Und ich bin auf dem Weg in den OP und sie folgen mir dann direkt. Sie werden gleich abgeholt. Ja, und dann ging es für mich dann um kurz vor 11:30 runter in den zweiten, für die zweite OP. Und dann wusste ich natürlich, okay, jetzt wird mir erstmal alles entfernt, was geht. Und zu dem Zeitpunkt war mir aber auch noch gar nicht so richtig klar, was das in Wirklichkeit bedeutet für mich.
Mhm. Ja. Das heißt, diese Wertheim-OP, das wurde dann bei dir auch gemacht.
Genau.
Aber auch obwohl jetzt keine Metastasen oder weitere Krebszellen
Tumor,
irgendwie...
Genau, die haben im Prinzip den Tumor entfernt.
Ja. Warum haben die dann aber auch die Eierstöcke und das alles noch entnommen? Also warum musste das trotzdem so viel sein?
Die Eierstöcke, weil mein Tumor hormonabhängig war, mittelgradig.
Okay.
Die Eierstöcke natürlich weibliche Hormone produzieren.
Ja.
Und wenn man die drinne lässt, dann hat man natürlich ein wahnsinnig hohes Rezidivrisiko und man wollte das natürlich so klein wie möglich halten. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Gebärmutter und so weiter. Ne, man hat dann alles entfernt. Ne, es ist insgesamt entfernt worden, die Eierstöcke, die Gebärmutter, der Gebärmutterhals und der Aufhängerapparat, wo die Gebärmutter und ein Teil der Harnblase, der Harnröhre auch dranhängt. Das muss da alles weggemacht werden. Genau.
Ach krass, okay.
Und das ist natürlich auch ein riesen Fleischstück, wenn man so will, gewesen, ja.
Okay, also das heißt, alles, was du an weiblichen Organen im Körper hattest, wurde entnommen.
Mhm.
Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass die Frauen, denen tatsächlich Eierstöcke, Gebärmutter und so weiter entnommen wurden, dass die zum Teil Schwierigkeiten haben, sich dann als Frau, irgendwie verändert sich das Gefühl für den eigenen Körper und das trägt ja auch, das bringt ja auch viele Folgen mit sich, ne? Also zum Beispiel von jetzt auf gleich die Wechseljahre und so weiter. War das bei dir auch so, dass du da?
Nein.
Okay.
Nein, war es bei mir nicht und ich habe mir darüber auch nie Gedanken gemacht, bis meine Psychologin, also ich werde natürlich auch psychologisch betreut, mich darauf angesprochen hat und ich dann so, wie kommen Sie denn da drauf? Nein, also da sehe ich mich jetzt nicht in meiner Weiblichkeit irgendwie weniger wert, sage ich mal. Aber es tut natürlich mein Sexualleben einschränken und so weiter. Ne? Das trenne ich tatsächlich voneinander. Mhm. Das hat für mich keine Überschneidung tatsächlich bisher gehabt.
Ja, das ist total schön, dass dir das so gelingt. Du hast gesagt, dass auch was von der Harnröhre oder Harnblase entfernt werden musste.
Nee, die Harnröhre, die wurde quasi gelöst von dem Fleischstück, was der Aufhängeapparat der Gebärmutter ist. Das wurde dann gelöst und in dieser zweiten OP musste dann natürlich die Harnblase nach rechts verlegt werden und der Darm nach links, damit die überhaupt an die anderen Organe gekommen sind, um dann alles rauszunehmen. Genau.
Also die Organe in deinem Körper haben den Platz ein bisschen gewechselt.
Erstmal aber nur für die Zeit der OP und danach ist wieder alles zurückgelegt worden, genau.
Okay, das heißt, du hast jetzt nicht Einschränkungen beim Wasserlassen oder sowas?
Doch, habe ich schon. Einmal durch die OPs und weil die Blase natürlich bewegt wurde und wie hat die Ärztin immer so schön gesagt, die Chefärztin, die ist etwas beleidigt. Dagegen muss ich auch Medikamente nehmen bis heute. Aber ich habe ja noch Nachtherapien bekommen und da ist die Harnröhre, die Harnblase auch ja wahrscheinlich ja unwiderruflich geschädigt worden. Ja.
Okay, lass uns mal der Reihe weitergehen. Du hast diese große OP hinter dir gehabt. Wie ja. ging das weiter? Du bist wieder aufgewacht aus der Narkose und wie hat sich das angefühlt?
Erst einmal war ich erschrocken, dass ich keine Drainage hatte, weil mir dieser Blutbeutel gefehlt hat, den ich in der ersten OP hatte und den ich auch von anderen OPs kannte, was meinen Darm betrifft. Dann habe ich geklingelt und habe gefragt, ob sie den vergessen haben. Dann haben sie gesagt, nein, ich hätte so wenig geblutet, dass ich das nicht nötig hatte. Das war so das Erste, woran ich mich erinnere. Mhm. Genau, dann lag ich da mit Schmerzpumpe im Knochenmark hinten am Rücken. Die ist nonstop durchgelaufen und ich konnte einen schönen Knopf drücken. Dann ging noch mehr Schmerzmittel durch mich durch, wenn ich den Knopf gedrückt habe. Und man hat versucht, die Schmerzen so gering wie möglich zu halten, damit ich einfach schneller genese. Mhm. Genau.
Wie lange warst du im Krankenhaus?
Dann gar nicht mehr so lange. Mittwochs war die OP und sonntags konnte ich entlassen werden. Die haben mir das freigestellt, weil sie zu mir gesagt haben, wie das zu Hause aussieht mit den kleinen Kindern, weil psychologisch gesehen wäre es besser, wenn ich heimgehe. Mhm. Wenn ich aber sage, ich komme zu Hause nicht zur Ruhe, dann würden sie mir empfehlen, da zu bleiben. Aber eigentlich hätten sie es lieber, dass ich zu Hause genese, damit ich auch psychisch direkt genesen kann.
Mhm. Und dafür hast du dich dann auch entschieden?
Genau, ich bin dann nach Hause sonntags gegangen, weil meine Mutter, die war auch dort und hat sich um die Kinder mitgekümmert und mein Mann ist ja auch daheim gewesen natürlich und genau, dann habe ich mich dafür entschieden, nach Hause zu gehen.
Wie ging das weiter?
Ich hatte dann freitags drauf eine Nachuntersuchung und die haben mittwochs auch das Tumorboard gehabt und bis dahin hatten sie ja auch das Ergebnis für meinen Tumor. Mhm. Ich selber wollte im Krankenhaus auch schon wissen, wie der aussah. Der war aber, und da wurde mir sonntags auch schon mitgeteilt, dass der so eingekapselt war, dass man den nur ertasten konnte. Und man hat dann schon gesagt, vielleicht kann man sogar auf eine Bestrahlung verzichten, weil es hieß immer Bestrahlung, ja. Chemo war vom Tisch, ne? Mhm. Und dann hieß es, dass er auch von den Organen wahrscheinlich so weit weg war, dass man vielleicht darauf sogar verzichten hätte können, das muss man aber jetzt sehen. Ja, und dann bin ich freitags mit meinem Mann dann zur Nachuntersuchung gefahren und dann wurde ich untersucht. Es ist alles super verheilt soweit. Mir ging es den Umständen entsprechend gut, wie es halt einem so geht nach so einer zwei Riesen-OPs innerhalb von wenigen Tagen mit Vollnarkose und allem drum und dran. Ja, ich habe gemerkt, ich habe mich schon recht gut wieder erholt, obwohl mir so viel entnommen wurde. Ja, und dann saßen wir aber zum Schluss da zusammen mit der Ärztin und sie hat dann zu mir gesagt, es tut mir jetzt leid, wir waren alle sehr geschockt von dem Ergebnis. Deswegen fällt es mir jetzt auch gar nicht leicht, Ihnen das zu sagen. Aber der Tumor war nicht 3,8 Zentimeter groß, wie anfangs vermutet, sondern 7 Zentimeter.
Was?
Ja. Und sie haben ihn ja nicht gesehen, selbst an der OP nicht. Dann habe ich da nochmal nachgefragt. Und sie hat gesagt, ja, wir waren alle so geschockt, als das Ergebnis des Pathologen kam. Es wurde in der Tumorkonferenz wohl sehr lange darüber gesprochen und der Oberarzt ist auch zur Chefärztin rein, als er dieses Ergebnis als erstes gesehen hat und hat gemeint, sie müssen sich hinsetzen, das Ergebnis hat mich gerade auch aus den Latschen gehauen. Und genau, dann war so nochmal der Schock. Ist halt bei mir auch gewesen, eigentlich, man muss dazu sagen, mein Pap-Abstrich im April war ja auch negativ. Mhm. Ich bin geimpft zweimal.
Ach, okay, das habe ich mir nämlich schon mir aufgeschrieben, dass ich das dich unbedingt noch fragen wollte. Ja.
Und bei mir ist halt so viele Zufälle zusammengekommen. Ich habe einmal durch das Morbus Crohn eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass Medikamente nicht so wirken wie bei anderen gesunden Menschen. Und hier habe ich das leider so gehabt. Und eigentlich atmen auch in der Regel die Schleimhäute des Gebärmutterhalses aus, die Zellen der Schleimhäute. Bei mir ist aber das Drüsengewebe ausgeartet und das kommt so gut wie nie vor. Und dann ist es auch noch so weit oben gewesen, da oben sitzt direkt unter der Gebärmutter und auch dort sitzt in der Regel der Gebärmutterhalskrebs nicht.
Mhm. Ja. Das heißt, der Pap-Abstrich wurde an einer anderen Stelle genommen und deswegen war das Ergebnis negativ.
Selbst wenn der da genommen worden wäre, wäre es wahrscheinlich auch negativ gewesen. Und man kommt aber auch mit den Stäbchen wohl gar nicht so tief da rein.
Ach Gott. Ja.
Das heißt, bei mir sind so viele schlechte Zufälle aufeinander getroffen. Ja, ne, die haben mir auch immer wieder versichert, meine Ärzte, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand, um gesund zu bleiben. Ich bin zu jeder Vorsorge gegangen, dadurch, dass ich von vornherein ja schon immer chronisch erkrankt war, also seitdem ich 15 Jahre alt bin, sind da auch alle meine Ärzte, ich bin auch bei den Fachärzten gewesen, in den Schwangerschaften bin ich so kontrolliert worden und trotzdem ist es halt eben passiert. Ne? Ja.
Also ich weiß, man orientiert sich nicht an dem ganz Schlechten, ja, aber im Grunde hast du ja dann doch auch wieder Glück gehabt, dass du dich für diese Spirale entschieden hattest und der Arzt eine Ausschabung gemacht hat.
Genau. Hätte ich auf meine Ärztin vorher gehört, hätte ich diese Spirale schon ein Jahr vorher setzen lassen. Aber hätte, wäre, wenn, bringt gar nichts. Es ist so, wie es ist. Und ich habe mich am Ende dafür entschieden. Und das hat mir mein Leben gerettet. Die hat 380 Euro, meine ich, gekostet. Ich würde sagen, das waren gut investierte 380 Euro oder 480 Euro. Ja.
Wann hast du denn die Impfung bekommen? Also warst du schon erwachsen als du die?
Mit 17.
Okay.
17. Ich war damals der erste Jahrgang, der auch geimpft wurde. Ja. Heute sind die Impfungen viel besser entwickelt, das muss man dazu sagen. Ich muss auch sagen, ich war bis zu dem Zeitpunkt nur ganz stiefmütterlich aufgeklärt, ist mir im Nachgang aufgefallen, weil ich immer nur gedacht habe, gut, davon kann man Gebärmutterhalskrebs bekommen. Und auch nur die Frauen, weil Männer haben in der Regel keinen Gebärmutterhals. Und habe nämlich eine Woche vorher an meinem Geburtstag war mein Sohn so krank und ich war mit dem beim Kinderarzt und habe tatsächlich ein Plakat für HPV-Impfungen gelesen. Und da stande ab 9. Und da dachte ich noch, voll übertrieben, ab 9, das reicht mit 13, 14. Und dann habe ich gelesen, bitte auch Jungs impfen lassen. Und ich so, ach Quatsch. Naja, heute bin ich etwas besser aufgeklärt. Heute weiß ich, dass es bei den Männern eben zu Hodenkrebs, Analkrebs, Rachenkrebs führen kann und auch andere Darmerkrankungen wohl. Und bei uns Frauen natürlich Gebärmutter, Hals, Gebärmutter, Anuskrebs auch wieder und Scheidenkrebs und was nicht alles. Heute denke ich da anders drüber.
Ja, ja. Manchmal ist es ja so, dass man anhand der Wachstumsrate des Tumors schon irgendwie bestimmen kann, wie lange der schon in deinem Körper war. Also konnte man das bei dir auch sagen? Hast du den dann tatsächlich schon über viele Jahre in dir gehabt?
Also mit Sicherheit die Vorstufen auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, dass die zweite Schwangerschaft bei meinem Kleinen sehr schwierig war, so dass ich dann die letzten Wochen alle zwei Tage sogar im Krankenhaus zur Kontrolle hingehen musste, weil ich eine Plazenta-Insuffizienz hatte. Also die Plazenta wurde von meinem Körper nicht gut versorgt. Die Plazenta selber hatte aber nichts und konnte das Kind eigentlich gut versorgen. Er war dann eine Frühgeburt und wir haben den dann per Kaiserschnitt holen müssen. Der hatte auch zweimal keinen Herzschlag und so weiter. Die Geburt war auch...
Ach Gott.
Etwas tricky und außer dass er aber klein, viel zu klein war für seinen Geburtsstand, hatte er nichts. Also er ist schon ein Kämpfer. Ja, und ich oder wir vermuten, dass da natürlich auch schon irgendwie was vom Tumor reingespielt hat. Das kann man aber heute nicht mehr sagen.
Ja. Du hast die Operation hinter dir gehabt, dein Körper ist langsam geheilt, du warst wieder zu Hause. War denn deine Krankheitsgeschichte quasi damit zu Ende oder ging das noch weiter?
Danach ging es weiter. Ich habe ja dann an dem Freitag eröffnet bekommen, dass der so groß gewesen ist. Und dann ist meine FIGO-Einteilung auch direkt nach oben gestiegen, weil Gebärmutterhalskrebs wird ja in FIGO eingeteilt und nicht in Stadien. Vorher, bevor der OP und dem Befund, hatten die mich auf FIGO 1b2 eingeteilt. Und danach bin ich FIGO 2b gewesen. Die Ärztin hat mir da auch verkündet, dass wir aufgrund der schieren Größe des Tumors jetzt nicht mehr davon ausgehen können, dass er nicht gestreut hat. Man konnte zwar nichts nachweisen, aber dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass ich noch Mikrokrebszellen im Unterleib habe, die dann eben wieder ausbrechen werden und ein Rezidiv oder eine Metastase dann mit sich ziehen. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen, hat man dann mir gesagt, dass ich eine Radiochemotherapie mit Cisplatin brauche. Und dann wurde das Cisplatin-Weekly-Verfahren gemacht. Das bedeutet, innerhalb von 6 Wochen habe ich 30 Bestrahlungen bekommen und jeden Freitag eine Chemo. Genau, mir wurde das so erklärt, die Chemo wird gemacht, damit die Zellen, die Krebszellen, die da vorhanden sind, aufgebröselt werden und dann empfänglicher für die Bestrahlung sind.
Ach Gott, das klingt, als wäre es auch nochmal eine sehr, sehr anstrengende Zeit gewesen.
Ja.
Wie hast du das vertragen?
Nicht so gut. Also das ist, mir war dann natürlich irgendwann bewusst, dass die dann in diesen 6 Wochen das reindrücken in mich, was andere über Wochen und Monate, also über Monate bekommen. Also, ne? Und dass in der Regel ja schon auch eine Chemo nicht in Kombination mit der Bestrahlung gemacht wird, dass das nur in seltenen Fällen passiert. Unter anderem in gewissen Stadien beim Gebärmutterhalskrebs. Ja, und dann war es so, dass ich am 18.07. den Port im Krankenhaus reinbekommen habe. Und am 18.07., nachdem ich aufgewacht war und wieder klar, bin ich aufgestanden. Und das Strahleninstitut war am selben Gelände wie das Krankenhaus, in dem ich behandelt wurde. Und dann bin ich rüber zu meiner ersten Bestrahlung gelaufen. Und am zweiten Tag, also das war donnerstags und freitags, habe ich dann meine erste Chemo bekommen, 4 Stunden lang. Und danach auch die Onkologin ist am selben Gelände wie das Krankenhaus und das Strahleninstitut. Ja, und danach bin ich direkt zur Bestrahlung und habe mir da noch meine volle Packung abgeholt. Ja, und so ging das halt 6 Wochen am Stück. Montags bis donnerstags bin ich jeden Tag hingefahren worden. Also es wird ja bezahlt, dass du dahin gefahren wirst mit einem Krankentransport und habe mir jeden Tag meine Bestrahlung abgeholt und freitags eben 4 Stunden Chemo und danach auch noch Bestrahlung.
Bist du im Krankenhaus geblieben oder war das alles ambulant?
Das ist alles ambulant gewesen. In der Zeit war meine Mutter auch da und hat uns hier unterstützt. Über die Krankenkasse konnten wir dann quasi, es stand mir ja auch eine Haushaltshilfe zu und das dürfen auch nahe Angehörige sein. Und wir haben auch so schnell gar keine Haushaltshilfe gefunden. Das hat sich auch sehr schwer gestaltet, obwohl meine Krankenkasse da super ist und mir wirklich 30 Stunden bewilligt hatte und so. Das kommt quasi auch nie vor, wie ich das jetzt so rausgehört habe bei den ganzen Ärzten und bei anderen Betroffenen. Die Zeit war wirklich schwierig, weil ich konnte wirklich nur noch im Bett liegen, morgens mich aufraffen, dorthin fahren und danach wieder im Bett. Man wird ohnmächtig, man hat körperliche Zusammenbrüche von kalten Schweißausbruch, Bauchkrämpfe, weil ja natürlich mein Bauchbereich unten, der Unterleib immer bestrahlt wurde. Man hat ein Ohrensausen, man hört nichts mehr, einem wird schwarz vor Augen und man wird auch irgendwann ohnmächtig. Durchfälle ohne Ende, ja.
Ja, ich habe schon öfter gehört, dass vor allem auch die Bestrahlung so zermürbend ist, weil es über so einen langen Zeitraum geht, ne?
Ja, genau. Und wirklich jeden Tag wieder drauf. Ja, und bei mir hat die Bestrahlung jetzt äußerlich gar nichts ausgemacht. Also meine Haut hat das super verkraftet und es sah auch dann so aus, als hätte ich insgesamt Glück gehabt, was die Bestrahlung und die Chemo anging, dass ich da wenige Folgeschäden habe. Aber das hat die Bestrahlung wirkt wirklich Wochen und Monate nach. Und das habe ich dann leider auch zu spüren bekommen.
Das heißt, was ist passiert?
Es war so, dass ich dann am 27.11., da habe ich dann abends mir ein Vaginalzöpfchen eingeführt. Und dann habe ich nur gemerkt, jetzt hat es unten gerissen, also innen gerissen. Und meine Naht innen ist wieder aufgegangen im Gebärmutterhals. Stumpf heißt das. Und mir ist Bauchflüssigkeit rausgekommen.
Ach Gott.
Ich hatte vorher schon die ganze Zeit Probleme mit meiner Blase und habe dann nur meinen Mann gerufen und gesagt, meine Blase ist gerissen. Der hat einen Krankenwagen angerufen. Es war alles voll, es hat einfach gar nicht aufgehört.
Ach Gott.
Mhm. Ja, das war auch ein sehr einprägendes Ereignis.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du Schmerzen gehabt?
Es war unangenehm. Also ich hatte gar nicht unbedingt diese Schmerzen, aber es war unangenehm ohne Ende. Und dann ist ja diese Flüssigkeit da alles rausgekommen. Und ja, das Krankenhaus hat mich, der Krankenwagen hat mich nicht in das Krankenhaus gefahren, was mich eigentlich behandelt, sondern in das Krankenhaus, was mir ganz am Anfang mal vorgeschlagen wurde, wo ich aber nicht hin wollte, weil ich da ein blödes Gefühl hatte.
Mhm.
Und dieses Gefühl hat sich bestätigt, weil, ja, die haben mich untersucht, haben dann einen Katheter eingeführt und blaue Flüssigkeit, haben geguckt, wo das rauskommt, haben dann gesagt, das Loch wäre viel zu klein, der Riss, und haben mich nachts um 2 Uhr mit einem Taxi wieder nach Hause fahren lassen. Und ich wollte nicht nach Hause.
Ja.
Es kam die ganze Nacht Flüssigkeit weiterhin aus mir raus. Ich habe dann auch mich wurde mit den Worten weggeschickt, dass ich, wenn ich merke, es reißt nochmal, soll ich kommen, oder ich Schmerzen bekomme, soll ich kommen, oder wenn ich ohnmächtig werde. Und ich so, ja, wer soll denn nachts mitbekommen, soll mein Mann, wie soll er das mitbekommen, wenn ich ohnmächtig werde? Ja, und damit haben die mich aber weggeschickt. Am nächsten Tag, ich habe nachts noch eine E-Mail an meine behandelnde Chefärztin geschrieben und die hat die am nächsten Morgen auch gelesen gehabt, aber gleichzeitig bin ich auch schon reingefahren gewesen. Mhm. Mein Mann hat mich dann reingebracht und die hat dann schon gesehen, dass ich da aufploppe und im Wartezimmer sitze und dann hat die mich sofort aufgerufen.
Mhm.
Ja, die hat dann auch nochmal nachgeguckt und hat gesagt, okay, das müssen wir noch operieren. Und dann bin ich am selben Tag nochmal operiert worden, was zur Folge hat, dass mein Gebärmutterhals stumpf auch nochmal verkürzt wurde. Noch viel mehr. Ja.
Boah. Wie hast du die OP vertragen? Ging es da, also war das danach besser?
Also danach haben meine Ärztinnen sich sehr Gedanken gemacht. Ich muss sagen, meine Ärzte sind wirklich super gewesen. Das Krankenhaus hat ganz wirklich oft mit meiner Gynäkologin telefoniert und die Gynäkologin mit dem Krankenhaus und aber auch alle mit meinem Gastroenterologen, weil ich ja immer noch dieses Crohn-Problem habe.
Ja.
Das heißt, die haben sich wirklich alle vernetzt und haben ganz offen miteinander gesprochen. Und dann hat die Ärztin aus dem Krankenhaus zu mir gesagt, dass sie sich Gedanken gemacht hatte. Also die hatte mir nochmal eine E-Mail geschrieben und hat dann auch nochmal mit mir gesprochen. Und sie dafür ist, dass ich mir doch nochmal weibliche Hormone zuführe, mittels Creme, damit, weil ich eben jetzt klar war, dass ich so einen erheblichen Strahlenschaden habe, dass unten alles total fragil ist, dass mein Gewebe total vernarbt ist, total fragil, da darf nichts drankommen. Ich darf bis heute höchstens 5 Kilo heben. Genau, und das muss ich ein bisschen festigen. Und daraufhin habe ich wieder eine Östrogencreme ganz niedrig dosiert verschrieben bekommen, die ich jetzt einmal die Woche eben benutze, was mein Krebsrisiko aber um 2-3% wieder erhöht, wissentlich. Ne? Aber da muss man halt Kosten und Nutzen abwägen.
Ja, aber was dafür sorgt, dass dein Gewebe sich wieder stärkt, oder wie?
Genau, ja. Mhm. Das tut nämlich eben einfach die weiblichen Hormone, die ich ja einfach nicht mehr habe. Ne?
Ja.
Genau.
Ach krass. Wie geht's dir denn damit heute? Also ich meine, das ist ja jetzt ein paar Tage schon her, wobei 27.11. ist jetzt noch nicht so lang her. Aber merkst du denn jetzt, dass es dir wieder besser geht und ja, dass das sich alles langsam wieder einpegelt?
Das merke ich schon, aber ich merke auch, dass es noch nicht fest genug ist. Und das hat auch die Ärztin gestern tatsächlich bestätigt. Sie hat auch noch mal gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg, aber so ganz fest ist es noch nicht. Das Problem bei mir ist, dass am 6.12. auch noch eine radiogene Zystitis diagnostiziert wurde, weil ich ja weiterhin Probleme mit meiner Blase habe und gerade wenn ich Pipi mache, ich wahnsinnige Schmerzen habe.
Hm.
und ich ja schon Medikamente nehme. Und dann hat ein Radiologe am 6. Dezember festgestellt, dass ich eben diese radiogene Zystitis habe. Das bedeutet, durch die Bestrahlung ist ein Vorgang in Gang gesetzt worden, dass die Blase immer weiter vernarben wird. Und irgendwann werde ich so Schmerzen haben, dass sie raus muss. Man hat noch ein bisschen Hoffnung mir gemacht, dass der Körper das so von sich aus regelt, aber auch nicht so richtig. Ne? Ja.
Das heißt, es bedeutet, dass du dann einen Katheter brauchst oder wie? Oder ich meine, ganz wenn die Blase rauskommt, wie funktioniert das dann?
Ja, das war auch erstmal ein Schock, weil es hieß plötzlich, es gibt kein Medikament dafür. Das hat mich auch nochmal aus der Bahn geworfen tatsächlich, als ich da raus bin und weil ich gedacht habe, naja, nimmst du halt noch eine Tablette mehr, kommt dir auch nicht mehr drauf an und alles ist gut, ne? Mhm. Und dann kommt man da raus und kriegt gesagt einfach, ja, gibt nix. Pech, so, ne? Also, naja, so hat das nicht gesagt, aber... Mhm. Ne, ja, und dann habe ich mit meiner Frauenärztin das besprochen und die hat aber dann am selben Tag noch sich kundig gemacht und hat dann ein sogenanntes EMDA-Verfahren gefunden, was hier in Deutschland wohl eine Klinik nur macht. Und da wird dann ein Katheter in die Blase reingesetzt und zwei Elektroden über der Blase am Bauchbereich befestigt und dann wird die Blase unter Strom gesetzt und dann werden erst einmal Hyaluron reingespritzt und danach verschiedenste Medikamente, also so ein Medikamentencocktail. Und das wird innerhalb von 6 Wochen 3-mal gemacht. Da muss ich dann von freitags auf samstags immer im Krankenhaus zur Überwachung bleiben und damit hat man 75%ige Chance, dass die Blase vielleicht noch erhalten bleiben kann. Was ich sehr hoch finde und ja, die Klinik dort war sehr nett und hat fast eine Stunde lang, hat da auch der eine Chefarzt mit mir telefoniert, hat sich meine komplette Geschichte angehört und ja, war da auch wahnsinnig kompetent und hat dann auch nochmal gesagt, mein Gewebe muss erst fest sein und danach können wir diese ganze Chose erst machen.
Ah, okay.
Das heißt, wir arbeiten jetzt natürlich darauf hin, dass das Gewebe fest wird, damit ich dann an meiner Blase weiterarbeiten kann.
Oh, das ist unglaublich, oder was so eine Diagnose mit sich führt und wie lebensverändernd das ist.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass dein Gewebe nicht so fest war, hast du im Zweifel also mit diesem Vaginalzäpfchen das verletzt und dadurch ist...
Ja, und ich habe es nicht hart reingeschoben, sondern ganz...
Ja, klar.
Ja.
Mhm. Ach Gott. Ja. Ach, du Ärmste. Das tut mir total leid.
Tja.
Wie kommst du denn damit klar? Wie kommst du im Alltag damit klar? Also nicht mal 5 Kilo hochheben. Das heißt, du kannst deine Kinder nicht auf den Arm nehmen. Die sind ja noch klein. Ja. Du kannst wahrscheinlich keine Einkäufe tragen. Also alles, was irgendwie im Alltag, was man so ganz selbstverständlich macht.
Ja, das stimmt. Meine Kinder sind das jetzt einfach gewöhnt. Die wissen das, dass ich das nicht kann. Wir sind von Anfang an auch sehr offen damit umgegangen. Und haben einfach die Krankheit benannt, so wie sie heißt, Krebs. Die wissen, dass die Mama Krebs im Bauch hat und dass wir da ganz offen drüber reden. Ich habe der Großen auch schon immer Bücher darüber vorgelesen, damit sie immer genau wusste, was passiert denn da, wenn ich da morgens weggehe. Weil die sehen ja, die geht weg und dann, was ist da mit der Mama? Und haben wir ganz offen kommuniziert und kindgerecht erklärt.
Ja, das ist gut.
Ja.
Und mit deinem Mann, ich meine, es macht ja auch was mit deiner Partnerschaft.
Ja, das stimmt. Da habe ich Glück. Der ist sehr verständnisvoll und geduldig.
Ja, auch das ist nicht selbstverständlich. Das ist schön, dass du so einen Mann an deiner Seite hast.
Das habe ich gemerkt, ja. Wenn man dann hört, wie viele dann, ich war ja in der Reha jetzt auch 4 Wochen, und wenn man dann doch hört, dass die Frauen da nach so einer Diagnose teilweise wirklich verlassen werden, dann macht das natürlich was mit einem. Natürlich. Ja. Aber auch da bin ich immer ganz offen und rede da einfach ganz offen drüber, wie es ist. Und ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo es immer eine Lösung gibt. Es gibt für mein Blasenproblem eine Lösung. Und ich bin auch schon in Gesprächen wegen einer Rekonstruktions-OP. Das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ja. weiß, dass das nochmal schwere OPs sind und aber den Weg gehe ich dann.
Ja, ja. Du hast gesagt, du bist auch die ganze Zeit in psychologischer Behandlung, ist das richtig?
Ja. Mhm. Ja.
Das hilft ja genau. Wahrscheinlich auch enorm, oder? Um das Ganze auch so zu verarbeiten. Weil ich meine, das eine sind ja die körperlichen Beeinträchtigungen, die du davongetragen hast, aber auch die Psyche. Und das ist ja meistens so, dass das erst einen Schritt später kommt, oder?
Ja.
Dass die Psyche erst später das alles so realisiert.
Genau. Also mich hat es tatsächlich im Januar so richtig eingeholt. Also ich habe ja keinen Dauerlauf hingelegt, sondern einen Kurzsprint, was die Diagnose Krebs angeht. Was andere über Monate hinweg hatten, ist bei mir ja Schlag auf Schlag gegangen. Mhm. Und im Januar, als dann alles erstmal so überstanden war und die Reha bevorstand, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht's mir damit schlecht. Psychisch, das geht gar nicht. Ne? Also irgendwie ist das noch nicht verarbeitet, wie auch. Mhm. Und irgendwie geht es jetzt erst richtig los, was das angeht, was mir da eigentlich passiert ist.
Hm. Ja.
Ja.
Hat dir denn die Reha dabei geholfen?
Sehr.
Ja.
Ja.
Das ist schön.
Sehr. Hm.
Auf der Reha trifft man ja auch andere Frauen, gerade wenn du jetzt in Bad Oeynhausen warst, da ist es ja auch so, dass die Frauen mit einer ähnlichen Diagnose zusammen anreisen und so schon in einer Gruppe sind, oder?
Das hatte ich jetzt nicht, ich war die Einzige. Ich hatte tatsächlich vorher auch angerufen und nachgefragt und da haben sie mir schon gesagt, dass ich die Einzige sein werde mit dieser Diagnose. Und ich hatte einen Vortrag über Gebärmutterhalskrebs und Gebärmutterkörperkrebs. Und da saßen mit mir auch noch drei andere Frauen, die aber viel, viel älter waren als ich. Und die hatten auch alle, ich meine, Gebärmutterkörperkrebs. Und das heißt, so in den 4 Wochen, in denen ich in Bad Oeynhausen war, war ich tatsächlich die Einzige, die Gebärmutterhalskrebs hatte. Genau.
Hast du denn, abgesehen jetzt von der Reha, auch Kontakt zu anderen Betroffenen gehabt, die jetzt so eine ähnliche Diagnose erhalten haben wie du?
Ich hatte tatsächlich vor meiner OP eine Gruppe mir gesucht im Internet, im Facebook und habe da einfach einen Post draufgeschrieben und habe reingeschrieben, das und das habe ich, wer hatte dasselbe? Was kannst du mir dazu sagen? Ah nee, das war nach den OPs für die 6 Wochen. Ich wollte einfach mal wissen, wie es anderen Frauen ergangen ist. Es hat sich eine gemeldet, die war ganz ehrlich zu mir. Das fand ich sehr gut. Dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und da haben wir einmal uns tatsächlich über 2-3 Tage intensiv ausgetauscht. Und das war's dann aber tatsächlich. Danach habe ich meinen Kampf gekämpft und ihre Diagnose war zum damaligen Zeitpunkt auch schon über ein Jahr her. Die war gerade am psychisch heilen und da habe ich gemerkt, sowohl ich als auch sie haben das bestimmt auch gemerkt, dass wir da, glaube ich, dann auch gar nicht mehr den Kontakt unbedingt füreinander brauchten. Mhm. Sie hat mich aufgeklärt, hat da ganz ehrliche Worte für mich parat gehabt und das war dann auch in Ordnung.
Ja, ja. Und wie ist es jetzt? Hast du jetzt Kontakt mit anderen Betroffenen oder ist das weiterhin so, dass du ja das mit dir selber ausmachst?
Also ich habe keinen Kontakt zu anderen Betroffenen, die auch Gebärmutterhalskrebs haben, wobei ich sagen muss, das vermisse ich tatsächlich sehr. Mhm. Aber ich habe Kontakt natürlich mit anderen krebskranken Frauen, die dann verschiedenste Krebsarten haben, weil man sich natürlich auch irgendwie in Bad Oeynhausen kennengelernt hat. Und das ist so eine intensive und wichtige Zeit. Da lernt man sich in 4 Wochen so gut kennen wie anderen 10 Jahren. Da schließt man schon ganz enge Freundschaften.
Ja, ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil Betroffene untereinander anders miteinander sprechen als jetzt mit Angehörigen, ne?
Ja, man ist halt nicht die Kranke, sondern nur einer von vielen. Mhm. Jeder hat dort seine eigene Geschichte. Ja, man kann schon miteinander dann auch lockerer sein, weil natürlich ganz viele Themen von den Freunden und den Bekannten auch gerne ausgeklammert werden.
Ja, klar. Du hast eben das Wort Kampf benutzt. Fühlt sich das so für dich an, als würdest du einen Kampf kämpfen?
Ja, doch, das ist es auch.
Wie hat sich denn, abgesehen von den ganzen körperlichen Dingen, dein Leben verändert? Blickst du jetzt anders auf die Dinge?
Ja, doch. Ich bin in ganz vielen Sachen viel weicher geworden und in manchen Sachen aber auch härter, dass ich dann eher straighter für mich einstehe und sage so bis hierhin und nicht weiter. Das tut mir jetzt nicht gut und das brauche ich jetzt auch nicht. Das gibt es, ja. Also es ist so zweischneidiges Schwert und es hat auch die Frage, meine Frage vielleicht geändert, die ich mir manchmal so stelle, dieses kannst du mit dieser Entscheidung leben, hat sich jetzt geändert in kann ich so sterben?
Krass. Also das ist auch was tatsächlich, was dich so begleitet, dass du auch so darüber nachdenkst, dass auch Sterben etwas ist, was dich ja unweigerlich erwartet. Also ich meine, früher oder später eben.
Ja. Ja, ich war nur geschockt, dass es so früh war. Ne? Also ich war da immer mir bewusst, da gibt es das Ende. Und dann wurde ich damit konfrontiert auf eine Art, die natürlich unbequem ist. Und ich habe mir auch schon Gedanken natürlich gemacht, wie ist denn das? Wie möchte ich denn hier abtreten? Wie möchte ich meine Beerdigung haben? Wo soll das sein? Und so weiter und so fort. Solche Gedanken schießen einen durch den Kopf, vor allen Dingen, weil das bei mir ja die ersten zwei Wochen doch sehr, sehr schnell ging einerseits und andererseits aber auch so ungewiss immer war. Ne? Also darüber macht man sich schon Gedanken und das Umfeld möchte mit einem da weniger drüber reden. Ne? Also auch vor den OPs. Ich habe dann durchaus gesagt, Leute, ich möchte definitiv nicht lebensverlängernde Maßnahmen und ich liege da im Krankenhaus über Jahre. Wir haben da natürlich auch wegen Patientenverfügung und alles, aber ich habe das nochmal alles ganz klipp und klar gesagt und ich habe das kommuniziert.
Ich finde das total interessant, dass du das jetzt ansprichst. Ich glaube, das ist etwas, womit man sich ja doch tatsächlich auseinandersetzt, aber man spricht nicht darüber.
Ja, und das finde ich traurig.
Ja, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Mut zu tun, ne? Also auch diesen Gedanken zulassen. Und gerade das Umfeld, ne? Ich höre das immer wieder, dass die natürlich sagen, ach, du schaffst das, es wird alles gut. Und dieses vielleicht nicht ist gar keine Option. Und ich frage mich schon immer, ob das hilfreich ist, das so auszuklammern.
Also dieses vielleicht nicht ist keine Option, habe ich das Gefühl, für die Angehörigen und für die Freunde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Option bei den Krebserkrankten auch keine Option ist. Weil ich finde, es gehört immer so ein bisschen Realität auch dazu. Und die Realität ist einfach, dass man schwer krank ist. Und dass man auch, wenn man einmal den Krebs hat, dass man einfach ein wahnsinnig hohes Rückfallrisiko hat. Und auch darüber muss man sich irgendwie im Klaren sein. Und damit muss man natürlich auch lernen zu leben. Meine Art ist es eben, ganz offen damit umzugehen und da auch nichts zu verstecken. Wenn mich jemand fragt, und wie geht's dir, dann sage ich doch nicht, ja, mir geht's super. Ich habe gerade mehrere Organe verloren, aber sonst geht's mir gut. Ja, also da habe ich dann auch mal gesagt, naja, nicht gut. Und wenn dann haben sie gefragt, was ist denn? Dann habe ich natürlich gesagt, ich bin krank. Und wenn dann gefragt wurde, ja, was hast du? Dann habe ich gesagt, ich habe Krebs. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was die Gesellschaft dann so, ja, wie, und jetzt sagst du das quasi einfach so raus. Und aber es gehört ja auch zu mir. Ab dem Zeitpunkt gehört es auch zu mir.
Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht einige aus deinem nahen Umfeld sich dann von dir distanziert haben?
Tatsächlich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Freundschaften und den Kontakt zu Bekannten, den ich so ein bisschen verloren hatte oder wo man sich auseinandergelebt hat, dass das enger geworden ist. Und ich habe wirklich ganz, ganz tolle Freundinnen an meiner Seite. Genau, ja, das kann man doch so sagen, ja.
Ja, das gibt ja auch nochmal Kraft, ne, und Zuversicht und man fühlt sich, glaube ich, weniger alleine.
Ja, genau. Es macht wirklich viel aus, dass die bei einem sind. Also ich hatte ja freitags, wie gesagt, immer die Chemo. Und da gab es dann immer ein Foto, wie ich da im Stuhl sitze mit meinen ganzen Beutelchen, die da über mir hingen. Und ja, das gab es jeden Freitag. Und bevor ich schon im Taxi saß, ging mein Handy los mit, wir denken heute an dich und so weiter. Ne? Von der Familie, von den Freunden und so weiter. Das braucht man in dem Augenblick auch.
Ja, ja. Gibt es denn etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich habe gelernt, dass Krebs heute nicht immer unbedingt ein Todesurteil sein muss. Und selbst wenn man palliativ eingestellt ist, dass man noch ganz viel gute Lebenszeit haben kann.
Ja. Liebe Inka, ich danke dir, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast, deine Geschichte, die ja noch nicht zu Ende ist.
Nein.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, das alles hier zu sagen und ich hoffe, das hilft jemandem.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.